Jetzt dürft es da sein. Johannes hat miterlebt, wie diese Stimmung im Kreis der Jünger so richtig gekippt ist. Da sagt Jesus, ich werde von euch weggehen, ihr werdet mich überhaupt nicht mehr sehen. Dann spricht er immer wieder von seinem Sterben, fast wie so einem depressiven Schub. Und sagt, und wisst ihr, eigentlich ist das ja alles ganz gut so. Wir lesen das in der Bibel und können uns das so kaum vorstellen. Ja, stellt euch vor, in eurer Familie, da sagt einer, der euch ganz nah steht, also ich werde jetzt irgendwann weggehen, ihr werdet mich nie mehr sehen und ich werde auch sterben, aber wisst ihr, eigentlich ist ja gut so. Da würde man sagen, ich rufe den psychiatrischen Notdienst. Und das für die Jünger, 3 Jahre waren sie unterwegs gewesen. Sie hatten erlebt, wie mit Jesus in ihrem Leben so eine ganz neue Dimension sich eröffnet hat. Wie Jesus ihnen Hoffnung gegeben hat, Perspektiven gegeben hat. Wie was Neues begonnen hat. Wie Menschen heil geworden sind. Eigentlich noch viel mehr, sie haben erlebt, da ist Gott ganz persönlich in Jesus gegenwärtig in diese Welt gekommen. Und jetzt sagt Jesus, Jungs, das war's, ich hau ab. Und damit ziehe ich einen Schlussstrich. Könnt ihr vorstellen, dass das für die irgendwo so ein Punkt ist, wo sie auf einmal merken, da komme ich nicht mehr klar? Jesus sagt sogar kurze Zeit später, und ich weiß, dass das euch in tiefe Trauer stürzt. Und dann heißt es, und sie haben nicht mal mehr mit ihm darüber reden wollen. Und das ist so diese Stimmung, in der die Jünger waren. Und dann spricht Jesus dieses Neue aus, was kommen wird. Und er sagt, und das ist gut so, weil durch mein Weggehen eine ganz neue Qualität meiner Gegenwart in euer Leben kommt. Und das ist so, was Jakob vorhin gesagt hat. Ich habe auch manchmal gedacht, Mensch, das wäre doch so schön, wenn Jesus jetzt hier vorne stehen würde und ich könnte mit ihm reden. Jesus, wie ist das denn in der Ukraine? Du hast doch alle Macht. Könntest du nicht mal? Wäre doch nur ein Unfall für Putin oder sowas. Jesus, wie ist das denn mit dem und dem Menschen, der so gepeinigt ist? Könntest du nicht mal? Und wisst ihr, wenn ich das so denke und immer wieder kommt noch das so, dass einem das begegnet, ja, die haben es doch damals viel leichter gehabt. Da merkt man aber, leichter geglaubt haben sie trotzdem nicht. Gezweifelt haben sie trotzdem alle. Also scheinbar ist es nicht an der leiblichen Gegenwart von Jesus gewesen. Und Jesus sagt, das, was euch erwartet, wenn ich weggehe, das ist, dass ich nochmals euch ganz anders, ganz viel mehr nahe komme. Nämlich nicht mehr um euch bin, begrenzt an einem Ort in dieser Welt, wo alle zu mir pilgern, sondern ich nicht nur unsichtbar um euch bin, sondern auch vielmehr, ich bin in euch. Und es heißt, es gibt keinerlei Distanz mehr zwischen euch und mir. Und das kündigt er an. Und dann lesen wir bei Johannes 14 und dann auch später nochmals Johannes 16, einige Dinge, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. In Klammer, das sind die 2 ausführlichsten Stellen, in denen Jesus den Heiligen Geist, sein Wesen und sein Werk beschreibt. So intensiv wie bei Johannes finden wir das an keiner anderen Stelle in den Evangelien. Und da hören wir so ein Stück O-Ton von Jesus. Und das ist die Stelle, in der uns dieses Unfassbare der Dreieinigkeit begegnet, was wir als Christen Trinität der Einigkeit nennen. Ja, ein Gott, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart und der uns immer wieder in eine gewisse Ratlosigkeit und Überforderung stürzt. Und ich weiß, vor vielen Jahren hatten wir hier einen Herrn, er war sehr gebildet, Jurist und. Und in der Bibelstunde hat er immer gesagt, Herr Winkler, es dauert nicht mehr lang, dann lösen wir 2 das Geheimnis der Trinität. Das schaffen wir noch. Er hat's gelöst, weil er gestorben ist. Und jetzt sieht, was es damit auf sich hat. Ich habe es noch nicht gelöst. Ich muss noch ein paar Jahre warten, hoffentlich. Aber in der ganzen Situation, in der Jesus jetzt mit seinen Jüngern spricht, wo er von seinem Weggehen spricht, da zeigt er jetzt etwas von dieser Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Und ihr könnt diesen Text mitlesen, Johannes 14. Da sagt Jesus zu diesem Kreis seiner Nachfolger, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater um etwas bitten, Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit. Dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An dem Tag werdet ihr erkennen, ich bin mit dem Vater verbunden, ihr seid es mit mir und ich bin es mit euch. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und auch ich liebe ihn und werde mich ihm zeigen. Judas, nicht Judas Iskariot, in Klammer, der zweite Jünger, der Judas heißt, wird auch benannt als Judas, der Sohn des Jakobus. In der Bibel wird er oft auch gleichgesetzt mit dem Jünger Thaddäus. Ja, also dieser Judas, er sagt zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zeigen und nicht der Welt? Jesus antwortet ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Willen richten oder nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten. Dabei kommt das Wort, das ihr gehört habt, nicht von mir. Es kommt vom Vater, der mich beauftragt hat. Ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Ein sehr dichter Text, ein sehr anspruchsvoller Text, auch mit vielen Dingen, die sicher nochmals zum Nachdenken anregen. Und ich möchte einfach nur mal eine Schneise hineinschlagen, eben mit diesem Fokus auf das Thema Pfingsten, Gottes Gegenwart ist keine Theorie. Und dabei auch so ein bisschen entdecken, was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich, was bedeutet er für uns und wo sind wir dann auch herausgefordert. Das Erste, was hier Johannes schreibt, er sagt Gott und Jesus ist real gegenwärtig und vielleicht ist euch das aufgefallen, ja, wie das so ineinander geht. Ja, ich werde den Vater bitten, der wird den Geist senden oder ich sende euch den Geist, der Vater wird kommen, ich werde kommen. Ja, und da ist dieses ganze Geheimnis der Dreieinigkeit, was da einfach anklingt, was wir gar nicht lösen können. Sondern wir müssen sagen, der Gott, der sich in Jesus in dieser Welt offenbart hat, der kommt durch seinen Heiligen Geist wieder in diese Welt hinein. Und Jesus beginnt und sagt, wenn ihr mich liebt. Das war ja die Voraussetzung für Nachfolge, dass die Menschen erlebt haben, da ist ein Gott, der mich liebt. Da ist einer, der auf mich zugeht und ich darf auf ihn antworten, auf diese Liebe antworten. Also der Glaube nie eine Pflicht gewesen, nie eine Formalie, sondern immer eine Beziehung, die von Liebe getragen ist. Und Jesus setzt diese Liebe voraus. Er sagt eigentlich, ihr liebt mich. Und wisst ihr, wenn sich Menschen lieben, dann wollen sie eigentlich beieinander sein, oder? Habt ihr schon mal Verliebte erlebt, die so ganz romantisch zusammensitzen und dann sagen, boah, freue ich mich, wenn ich dich wieder los bin. Schön, wenn wir uns dann erstmal nicht mehr sehen. Wenn du mir maximal noch eine SMS schicken kannst, ich antworten kann, wenn ich will. Schön, wenn du auch nicht so dich an mich anlehnst und ich meine Freiheit habe. Habe ich noch nie erlebt. Also ich glaube, wenn jemand so redet in seiner Beziehung, dann muss man sagen, vielleicht sollte man ein Gespräch führen. Ist ja, und genau das ist, was Jesus hier sagt. Wir, er und die zu ihm gehören, er sagt, wir sind von Liebe geprägt. Und ich glaube, diese Liebe Gottes zu uns, die zeigt in Jesus, dass er sagt, ich möchte keine Distanz zu euch. Jesus sagt nicht, Mensch, bin ich froh, wenn ich diese ganze Welt mit dem ganzen Übel endlich hinter mir habe und euch da zurücklassen kann, aber ich kann mich endlich rauslösen. Sondern diese Liebe Gottes, die sucht Nähe, die sucht die Beziehung zu uns, die will uns nah sein. Und Jesus sagt, und euch als meinen Jüngern geht's ja genauso. Ihr seid traurig, wenn ich sage, ich werde weggehen. Und dann sagt er, das ist nur eine kurze Zeit, dass ihr mich nicht mehr seht. Und dann werdet ihr merken, dass ich wieder zurück in diese Welt komme. Nochmal so ein paar Aussagen aus diesem Abschnitt. Da sagt er, der Vater, ich werde ihn bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Nicht mehr mich als Beistand, sondern ihr werdet wieder diesen göttlichen Beistand erleben und er wird in Ewigkeit bei euch sein. Oder, ja, dass er sagt, und der, dieser Geist Gottes, in dem der Vater, in dem ich gegenwärtig bin, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Oder dann wieder, ich komme zu euch. Oder, und ihr seid in mir und ich bin in euch gegenwärtig. Oder dann eben, wir, Vater und Sohn, zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, das ist jetzt nur mal so diese kleine Auswahl, in der Jesus eigentlich deutlich macht und sagt, was hier passiert an Pfingsten ist, dieser Gott, der in Jesus die Welt betreten hat, er betritt durch seinen Heiligen Geist diese Welt wieder und mehr. Er betritt das Leben derer, die zu ihm gehören. Und es hat sich an Pfingsten erfüllt. Wir haben gerade diesen Bericht gehört, wo dieses Kommen Gottes, das Kommen von Jesus in seinem Heiligen Geist in diese Welt sich ereignet hat. Und seit Pfingsten ist er gegenwärtig und vor allem im Leben derer, die zu ihm gehören. Und das ist, was Paulus schreibt an die Epheser: Als ihr gläubig geworden seid, habt ihr diesen Heiligen Geist empfangen. Er ist in euch gekommen. Kein Mensch kann ohne diesen Heiligen Geist glauben. Ja, wenn ich sage, Glauben heißt, ich habe Beziehung zu Gott, mein Leben gehört Jesus, ich lebe mit ihm. Ja, wie? Das geht nur, weil er durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben gegenwärtig ist, ganz real. Und jetzt für alle, die die Sprache lieben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Präposition ist. Also Grammatik war für mich schrecklich. Ja, also eine der großen Plagen des Lebens. Ja, und auch noch für einen Franken. Ja, also da tut man sich mit Deutsch schon schwer und mit Grammatik erst recht. Ja, ich weiß noch, in meiner Ausbildung in Marburg Theologie, da mussten wir Deutsch lernen. Also so auch nochmal Grammatik, das war vielleicht die Hoffnung nochmals, bevor die mit Menschen reden, nochmal das anständig. Und in Franken, da ist es ja üblich, dass man sagt, das ist als wie wenn. Und wir hatten einen Lehrer, der sagt, als wie, das gibt's nicht. Entweder als und wie. Und da gab's eine Prüfung und da hat er dem gesagt, also ich werde Sie garantiert zu diesen Dingen fragen. Und der hat immer als wie wenn und sonst wie gesagt. Und da kam die Prüfung und da wurde er geprüft, mündlich. Und er hat alle Regeln genau erklärt. Und dann hat der Lehrer ihm gesagt, na sehen Sie, haben es doch kapiert. Sagt er, ja, es war nicht so schwer, als wie ich mir vorgestellt habe. Präposition bezeichnet ein Verhältnis zueinander. Ja? Also man spricht auch von Verhältnisworte. Und wisst ihr, in diesem Text, da nennt Jesus in zwei Versen drei Präpositionen, wo er sagt, und die beschreiben das Verhältnis zwischen mir in meinem Heiligen Geist und euch. Und da sagt er das erste im Griechischen methymin oder methymon, das heißt, ich bin mit euch. Und es meint mit euch auf dem Weg. Ich bin mit euch unterwegs. Wir sprechen ja von Nachfolge. Und das sagt er, durch meinen Heiligen Geist bin ich mit euch auf dem Weg des Lebens und jeden Schritt bin ich gegenwärtig. Da, wo ihr hingeht, gehe ich mit euch. Da, wo ihr hinkommt, bin ich immer schon da. Ihr seid niemals alleine. Und dann sagt er, und ich komme in dem Heiligen Geist, und dann spricht er von dem Parhymin, nämlich ich bin bei euch, was räumlich meint. Ja, und bei euch, wir haben es gelesen, in euch gegenwärtig. Ja, das wird dann nochmals verstärkt. Aber dieses bei euch, ich bin euer Wegbegleiter. Ich stehe euch zur Seite und ihr habt keine Situation, keine Erfahrung, an dem er nicht an deiner Seite steht. Niemals allein. Und vielleicht das stärkste Wort, enhymin, ich bin in euch, in jedem Nachfolger gegenwärtig. Das ist ja dieses große Thema von Paulus, Christus in euch. Er sagt, darüber mal so denken. Wenn Jesus in mir gegenwärtig ist, ist eine ganze Hoffnung in mir gegenwärtig. seine ganze Gerechtigkeit, seine ganze Erlösung, sein ganzes Ja, seine ganze Liebe. Ja, und das ist, wo Jesus sagt, schaut, ich bin in euch gegenwärtig. Und deshalb kann Paulus dann später von den Früchten des Geistes sprechen, durch die jetzt mein Leben geprägt wird, durch den, wo Jesus mein Leben verändert, wo etwas wächst aus dieser Gegenwart Gottes in mir. Und er sagt, und deshalb seid ihr Tempel des Heiligen Geistes. In deinem Leben, Jesus, so gegenwärtig, dass du ein Tempel, eine Wohnung des Heiligen Geistes bist. Jesus, real gegenwärtig. Das, was er zeigt. Pfingsten erinnert uns, Jesus ist so gegenwärtig mit dir auf deinem Weg, an deiner Seite und noch mehr in dir durch seinen Heiligen Geist. Und dann kommt, dass Jesus sagt, und dieser Beistand ist ein von Gott gegebener Beistand. Wisst ihr, manchmal gibt es den Irrtum, dass wir als Christen den Heiligen Geist als eine Kraft bezeichnen, über die wir verfügen können oder auch mal nicht. Der Heilige Geist ist keine Kraft, über die wir verfügen, sondern er ist Gott in Person, der in uns gegenwärtig ist. Und jetzt kann ich nicht sagen, ja, dass ich mal durch den Heiligen Geist schnell was mache. Ja, nicht ich verfüge über ihn, sondern er verfügt über mich. Und was er bewirkt, das bezeichnet Jesus mit diesem Wort, wo er von dem Beistand spricht. Manche haben vielleicht Luther in Erinnerung, den Tröster, was nicht ganz stimmt. Er spricht von dem Parakletos und es setzt sich zusammen. Para, es meint neben oder Seite an Seite. Die Parallele kommt davon her. Und der Kletos, das war der, der herbeigerufen ist, um einen zur Seite zu stehen. Und da stehen verschiedene Bilder im Hintergrund. Und diese Bilder können wir vielleicht am besten verstehen. Ja, der Parakletos, das war ein Rettungsschiff, wenn ein Schiff manövrierunfähig getrieben ist. Und dieses Rettungsschiff hat das andere Schiff an die Seite gebunden und sicher in den Hafen gesegelt. Das war der Parakletos. Der Parakletos war auch der Anwalt, der herbeigerufen wird, um jemanden zu verteidigen, der angeklagt ist und der selber sich nicht verteidigen kann. Und der Parakletos, das war der, der gekommen ist, wenn jemand stürzt und ihn wieder aufrichtet und ihm hilft, Schritte zu gehen. Und der Parakletos, das war der, der jemand an der Hand nimmt, wenn er selbst nicht mehr weiterkommt und er sagt, ich sorge dafür, dass du das Ziel erreichst. Und der Parakletos, das war auch der, der demjenigen den Weg weisen konnte und ihn am Weg begleiten konnte, der den Weg verloren hat, der sich verirrt hat. Wisst ihr, ich finde das sehr schöne Bilder, die Jesus hier verwendet. Und er sagt, der Heilige Geist, was tut er? Er ist der, der dir weiterhilft, wenn du manövrierunfähig in deinem Leben bist und irgendwie nicht mehr weiterkommst, gestrandet bist. Er ist der Gott, der dich sich dir zur Seite stellt und Schritt für Schritt begleitet im Bild bis zum sicheren Hafen, der dafür sorgt, dass du das Ziel erreichst. Und er ist der Gott, der für dich eintritt, wenn du von Versäumnissen, von Schuld in deinem Leben überrannt bist, wenn du dir Vorwürfe machst. Der Gott, der zu dieser Frau sagt, die dir alle angeklagt haben, ich verdamme dich nicht. Ein Gott, der vergibt, der das Geschenk der Vergebung uns zuspricht durch seinen Geist. Der sagt, die ist doch in deinem Leben durch meinen Geist gegenwärtig. Ein Gott, der aufhilft, wenn wir gestürzt sind, gescheitert sind. Der sagt, du darfst neu anfangen. Ein Gott, der uns an der Hand nimmt und sagt, ich bring dich durch. Und an meiner Hand werde ich dafür sorgen, dass du durch Erfahrungen, durch Lasten, durch unfassbare Dinge hindurch begleitet bist. Und dann nimmt er nicht die Dinge alle weg, sondern er sagt, ich bring dich aber durch. Und der Gott, der uns den Weg zeigt, immer wieder in die Nachfolge einruft und sagt, ich gehe dir doch voran, geh doch mit mir, ich präge deinen Weg, ich bin dabei. Und ich mache sogar aus deinen Irrwegen Umwege, dass du zum Ziel kommst. Und das alles beschrieben als dieser Paraklet, durch den Gott selber in uns gegenwärtig ist. Und er sagt, schau mal, das ist doch in dir. das ist mit mir durch meinen Geist in deinem Leben gegenwärtig. Damit hast du zu rechnen. Und dann spricht er nicht nur von dem Parakletos, sondern von dem Geist der Wahrheit, dem Lehrer und Erinnerer. Ich finde es dann auch so schön, der sagt, es ist der Geist der Wahrheit, der wird euch dann auch in die Wahrheit führen. Wahrheit ist das, was vor Gott Wirklichkeit ist. Mich Situationen verstehen lassen, wie sie Gott sieht, Menschen. Paulus, der erlebt es zum Beispiel ganz stark mit dieser Gemeinde in Korinth, die ihm unheimlich zugesetzt hat. Und er sagt, eigentlich könnte ich sagen, ihr seid ein Sargnagel für mich, so wie ihr mit mir umgeht. Und dann sagt er, aber wenn ich von Gott her diese Situation betrachte, dann sehe ich, dass ihr ein Werkzeug seid, durch das Gott mein Leben formt. Sofort eine ganz andere Sicht. Und diese Erkenntnis, Dinge anders zu sehen, anders annehmen zu lernen, das ist dieser Geist der Wahrheit, der in euch gegenwärtig ist. Und dann ist es der Lehrer und Erinnerer, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und er wird euch helfen, das zu verstehen. Lesen wir ja bei Johannes immer wieder, das verstanden sie erst, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Oder das verstanden sie noch nicht. Ja, und ich glaube, wenn ich in der Bibel lese, dann muss ich sagen, da ist so viel, was ich überhaupt nicht verstehe. Und Jesus sagt, ihr dürft erwarten, dass durch meinen Geist ich euch immer wieder in dieses Verständnis hineinführe. Aber auch euch immer wieder daran erinnere, was ich gesagt habe. Kennt ihr solche Momente, wo einem dann auf einmal so ein Bibelvers in den Sinn kommt? Wo man den Eindruck hat, jetzt hat Gott diesen Vers einfach in mein Leben hineingesprochen. Ja, und der hat in meinem Wissen jahrelang und jahrhundertelang geschlummert. Und jetzt auf einmal, ja, warum dieser Impuls? Ja, wo man sagen muss, jawohl, genau das ist dieses Werk des Heiligen Geistes. Und ich sage, rechne doch damit. Rechne damit, dass er so ganz konkret das Wort Gottes in euer Leben hineinspricht und euch seine Sicht vermitteln will. Und er ist der Friedengeber. Meinen Frieden gebe ich euch in diese Welt hinein, nicht wie die Welt ihn gibt. Und Jesus sagt, das habt ihr dringend nötig in der Welt, weil diese Welt so überfordernd ist, so chaotisch ist. Und dieser Geist Gottes, er wird euch immer wieder in diese Gegenwart Gottes hineinführen. Er wird euch in das hineinführen, was wir gerade gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Zu entdecken, ich bin doch mit allem in seiner Hand. Und er hat doch alles in der Hand. Und da wieder zur Ruhe zu kommen, zum Frieden zu kommen, diese Momente, in denen Gott durch seinen Geist zu mir spricht. Und jetzt kommen wir zu dem, dass es heißt, Begegnung ist gesucht. Und zwar erstmal von Jesus. Jesus, er sucht die Begegnung, so wie er auf der Erde ständig unterwegs war, um Menschen zu begegnen, so ist er heute unterwegs und sagt, du, ich will dir begegnen in deiner Situation, in deinen Gedanken, in deinen Erfahrungen, ich will dir begegnen, ganz persönlich. Und ich will nicht, dass du ein Wissen mit dir trägst, sondern ich will, dass du einen lebendigen Gott in deinem Leben hast, der dir begegnet. Und das ist das Anliegen Gottes. Und dann wird uns das hier so beschrieben. Ihr kennt ihn oder ihr werdet erkennen, dass ich in euch bin. Ja, erkennen und kennen, ein Beziehungsbegriff, wo beschrieben wird, da kommt man sich nahe. Und Jesus sagt, ja, das will ich euch geben und noch mehr, ich komme zu euch und ihr sollt mich sehen und ich werde mich ihm offenbaren. Merkt ihr hier, da heißt es nicht, dass Jesus sagt, also ich werde irgendwie gegenwärtig sein und ihr müsst ganz schön suchen, bis ihr mich findet. Und dann machen wir so eine Art geistliches Versteckspiel und der Beste wird mich irgendwann finden. Und der kann dann auch im Gottesdienst was erzählen. Sondern Jesus sagt, ich habe einen Wunsch. Ich will dir begegnen, ich will mich dir zeigen, ich will zu dir kommen. Kannst du das mitnehmen für die nächste Woche? Dass Jesus sagt, ich will, wenn du heute nach Hause kommst, ich will dir begegnen. Ich will dir nahe kommen, ich will mich dir zeigen. Ich will meine Gegenwart für dich fassbar machen. Und wisst ihr, das kann ganz unterschiedlich sein. Und gar nicht so spektakulär. Engel Gabriel steht vor der Tür, klopft an und sagt, du, ich soll dir nur sagen, Jesus steht vor der Tür und so. Ja, wäre für uns ja immer am liebsten, oder? Ja, je spektakulärer, desto besser. Ich glaube, dass Jesus uns am meisten schon begegnen will durch sein Wort. Und wisst ihr, ich kann mich an die Bibel heranmachen und kann sie aufschlagen und sagen, schauen wir mal, ob ich was Neues entdecke. Oder ich kann sagen, Jesus, ich beschäftige mich jetzt mit deinem Wort. Ich gehe in die Kleingruppe. Ich gehe zum Gottesdienst. Begegne du mir doch. Sprich mir doch an. Ich bin offen dafür. Ich glaube, dass das ganz unterschiedlich ist, wie wir an der Stelle dann das auch erleben. Oder durch Gebet, durch Stille, still zu sein vor ihm, seine Gegenwart auf mich wirken lassen und dann zu entdecken, er berührt mein Leben. Vielleicht etwas, was wir gar nicht so gewohnt sind, sondern für uns heißt ja Beten immer reden, reden, reden. Mancher sagt, diese Begegnung mit ihm erlebe ich im Abendmahl, wo ich auf einmal so dieses an Zuspruch bekomme, dir ist alle Schuld vergeben, Jesus ist in dir. Sagt, das kann ich so fassen, das höre ich für mich. Ja, dieses, er will mir begegnen. Für manchen durch den Zuspruch des Segens, durch ein Gebet für mich, ich was nach dem Gottesdienst anbieten, bewusst zu sagen, da will Jesus dein Leben berühren in deine Situation. Vielleicht aber auch durch andere Christen, durch Erfahrungen, wo ich merke, Mensch, da hat Jesus in mein Leben hineingesprochen, dass er mir begegnet durch den Nächsten. Wie Bonhoeffer so schön sagt, und manchmal ist der Christus im Bruder sogar stärker als in mir. Und ja, auch durch Dinge, die wir nicht verstehen können, kann uns begegnen, durch Träume, durch Visionen, was wir sehr viel aus der muslimischen Welt hören, wo Jesus Muslimen begegnet im Traum, in Visionen, und sie zum Glauben an ihn finden. Wisst ihr, wenn ich sage, Herr, wie willst du mir begegnen, dann würde ich sagen, indem sich morgen der Himmel aufreißt, die himmlischen Heerscharen von Weihnachten wieder zu mir kommen und das ganz München mitbekommt und dann die Stimme aus dem Himmel zu dir spricht. Ja, wir wollen immer Spektakel, ja, und je dramatischer, desto besser. Ich glaube, dass ich offen sein darf, dass Jesus mir begegnet, indem ich einfach sage, Jesus, hier bin ich. Und durch deinen Geist bist du gegenwärtig und jetzt bin ich gespannt. Und damit sind wir am Schluss und jetzt ist unsere Erwartung gefragt. Erwartest du, dass er zu dir spricht? Fragst du ihn? Erwartest du, dass er dir fassbar begegnet? Erwartest du, dass er ganz bewusst auch dir so Impulse gibt, Gedanken, wo er sagt, da möchte ich in dein Leben hineinsprechen? Ich setze dich auf eine Spur, dass er dadurch führt. Erwartest du? Vor einiger Zeit haben wir hier die Predigt gehabt über die Erwartungslosigkeit. Und da habe ich an diesen Satz immer nochmals erinnert, wo Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich glaube, das geht auch hier. Wenn ich sage, ich rechne gar nicht damit, dass er durch seinen Geist zu mir spricht, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder zu sagen, Jesus, ich bin offen. Offen, weil deine Gegenwart keine Theorie ist, sondern eine Realität, die seit Pfingsten für jeden gilt, der an dich glaubt, dass du in seinem Leben gegenwärtig bist. Und jetzt die Herausforderung. Ist Gottes Gegenwart bei dir eine Theorie, die du weißt, oder eine Realität, die dein Leben prägt? Wir werden jetzt ein Lied singen und dann sind die Fragen dran. Ich bin gespannt.